Na komm. So, ihr hört mich schon mal, das ist gut. Kurz zu mir, zur Person. Mein Name ist Marc Friesen, wie ihr schon gehört habt. Bin 26 Jahre alt, verheiratet seit gut 3 Monaten, also länger als 3 Monate. Genau. Bin Ingenieur vom Beruf und leite einen der Studi-Hauskreise. Und auch aufgrund dieses Hauskreises ist dieses Thema entstanden. Und ich hoffe, dass zumindest die Leute, die bei mir im Hauskreis waren, so den einen oder anderen Aha-Effekt haben. Ach ja, das haben wir gehabt und das war gemeint damals. Okay. Genau, ich möchte zu Anfang beten. Genau. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dafür, dass wir heute hier uns versammeln dürfen in deinem Namen. Ich danke dafür, dass für jeden, der heute hier ist, und ich möchte dich bitten, dass du mitten unter uns bist, dass du zu uns redest, dass wir dein Wort richtig verstehen, Herr, und dass wir auf deine Stimme hören und von dir erfüllt werden. Amen. Genau, ich muss mich kurz sortieren, aber ich habe eine Einstiegsfrage mitgebracht und die könnt ihr schon mal nachdenken. Und zwar, was denkt ihr, ist das häufigste Gebot in der Bibel? Oder vielleicht ein bisschen anders formuliert, ich will es ein bisschen allgemeiner, auf welches Thema beziehen sich die meisten Gebote? Also als Beispiel, das Gebot, du sollst nicht lügen, aus den 10 Geboten, zieht sich auf das Thema Wahrheit. Jemand? Eine Idee vielleicht? Liebe, das hatte ich erwartet. Liebe, Geld, Angst. Na, also schon, gibt alles schon gute Antworten. Ich habe, warum ich auch die Frage so definiert habe, welches Thema. Ich habe euch 4 Gebote mitgebracht, die sich alles auf das gleiche Thema beziehen, meiner Meinung nach. Und zwar erstens, fürchte dich nicht. Man könnte jetzt sagen, Angst. Was ist das Gegenstück von Angst? Das ist irgendwie Freude, ein Wohlbefinden, ein Glück. Und ich sage, dass das häufigste Gebot in der Bibel ist die Freude. Und dabei fürchte dich nicht ist, okay, du sollst dich nicht fürchten. Also anders gesagt, freu dich. Zweitens, lobet und preiset den Herrn. Vielleicht ein bisschen komisch erstmal, warum jetzt der Lob an Gott was mit Freude zu tun hat und wie weit ist mein Wohlbefinden, wie weit hängt das mit Gott ab. Aber wenn wir mal den Herrn kurz ausblenden und überlegen, wann loben wir etwas, wann preisen wir etwas, wann sagen wir etwas, dass es besonders gut ist, wenn es uns erfreut. Wenn jetzt beispielsweise, die WM war jetzt nicht so glücklich für Deutschland, aber vor 4 Jahren würde man sagen, ja, ich preise die Nationalmannschaft, aber man hat sich daran erfreut. Man lobt es, die haben super, super gespielt. Jetzt, wenn die Bundesliga wieder anfängt, der Lieblingsverein oder das schöne Auto, die neuen Schuhe, vielleicht der Ehepartner, ist sie nicht wunderschön, ist sie oder ist er nicht besonders, was auch immer. Genau. Und genauso, denke ich auch, ist das Gebot oder die Aufforderung, lobet und preiset den Herrn, eine Aufforderung zur Freude. Dann drittens, seid dankbar. Dankbarkeit, ich meine, wir haben eben schon von Christa gehört, sie ist Großmutter geworden. Sie ist dankbar dafür, dass es Frau und Kind gut geht. Und es erfreut sie, dass die Familie glücklich ist und man ist dankbar dafür. Und diese Dankbarkeit ist ein Teil von Freude. Und zu guter Letzt, das Einfachste, freut euch. Ist direkt, simpel, muss nicht lange erklären. All diese 4 Punkte beinhalten Freude. Und warum ich damit anfange, ist erstens, weil das Thema der Predigt heute Freude ist. Und zweitens, lasst uns vor Augen führen, was es bedeutet, wenn wir uns kurz klar machen, dass, was häufig erwähnt wird, oft eine Wichtigkeit mit sich bringt. Und so kann ich mir vorstellen, dass es Gott ein ganz besonderes Herzensanliegen ist, wenn er in seinem Wort oft von Freude spricht. Es ist Gottes Herzensanliegen, es liegt ihm am Herzen, dass du dich freust, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Ich möchte zu Beginn einmal kurz 5 Punkte oder 5 Fragen erwähnen, die ich quasi durchgehen möchte. Die erste ist das Ziel meiner Predigt, ist es dir zu zeigen, dass Gott dir Freude schenken will. Habe ich jetzt eigentlich schon gemacht. Können wir abhaken. So. Das zweite ist, ich will dir zeigen, was das für eine Freude ist. Ist das jetzt Schadenfreude vielleicht? Oder, ne? Es gibt verschiedene Arten von Freuden. Drittens, warum das wichtig, warum es überhaupt für dich wichtig sein könnte oder warum es ist. Viertens, wie man diese Freude bekommt. Und letztens, fünftens, welche Auswirkungen das Ganze hat, wie das Ganze praktisch aussehen kann. Ein bisschen an Beispielen. Genau. Machen wir weiter mit dem zweiten Punkt. Und ich werde heute sehr viele Bibelstellen, also meine Bibel ist voller Marker. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen mit. Ansonsten habe ich die meisten Stellen auch alle hier projiziert. Genau. Der Haupttext steht in Philipper 1. Könnt ihr gerne aufschlagen. Philipper 1, Abvers 12 erstmal. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, aber es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Ich habe erstmal hier, wir gehen gleich weiter, möchte kurz was zum Philipperbrief sagen, weil ich weiß nicht, wie weit ihr euch unter der Gemeinde in Philippi etwas vorstellen könnt. Also Philippi, eine Stadt in Europa, die erste Stadt in Europa, in der Paulus war, die erste Stadt in Europa, wo eine Gemeinde Christi gegründet worden ist. Und wir können das in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Und dort geht es auch schon viel um Gefängnis, dass Paulus und sein Begleiter Silas ins Gefängnis geworfen werden und dort dem Gefängniswärter trotzdem von Jesus erzählen. Und seine ganze Sippe kommen zum Glauben. Und es ist mit Abstand der persönlichste Brief des Paulus. Und Paulus ist zu diesem Zeitpunkt, wo er den Brief schreibt, in Rom wieder im Gefängnis. Und die Gemeinde in Philippi sorgt sich sehr um ihn. Und das ist quasi die Antwort Paulus an diese Gemeinde. Wir lesen noch ein Stück weiter, ab Vers 18. Aber was macht das schon? Ob es nur mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Wenn wir uns Paulus' Umstände, die er hier so leicht beschreibt, er ist wieder im Gefängnis, er wartet eigentlich auf sein Todesurteil. Er ist nach Rom transportiert worden, weil die Juden in Jerusalem, in Israel, ihn quasi der Volksaufhetzung angeklagt haben. Und er sitzt dort im Gefängnis und wartet auf das Urteil eigentlich, ob er sterben soll oder ob er freigelassen wird. Und seine Umstände sind eigentlich ziemlich bescheiden. Von außen betrachtet hat er allen Grund zum Jammern. Und trotzdem kommt allein in diesem Teil schon 3, 4, 5 Mal das Wort Freude und ich freue mich vor. Irgendwas ist da anders. Und anstatt den Philippern sein Leid zu klagen, zu sagen, ja, mir geht's schlecht, danke für eure Anteilnahme, bitte betet weiter für mich, sagt er eigentlich, macht euch keine Freude, mir geht's gut. Macht euch keine Sorgen, so, mir geht's gut, sorry. Zu viel Freude. Und er erklärt hier auch, warum. Und zwar, er sitzt im Gefängnis und trotzdem, wie schon als er in Philippi war, ist die Verbreitung des Evangeliums vorangeschritten. Ihr müsst euch vielleicht die Situation ein bisschen so vorstellen. Da ist ein römischer Bürger, Paulus war römischer Bürger, und römische Bürger konnten nicht einfach so angeklagt werden. Das war auch gerade in Philippi die Geschichte, wo sie ins Gefängnis geworfen worden sind und das eigentlich ganz zu Unrecht entstanden ist. Und sich quasi die Behörden dann irgendwie die schnell freigelassen haben. Bitte sagt das keinem, sonst kriegen wir Ärger von ganz oben. Und jetzt ist er wieder im Gefängnis als römischer Bürger und ist des Todes, also wird zum Tode verurteilt werden. Das ist nicht normal. Und er hat niemanden umgebracht, er hat niemanden bestohlen oder sonst was. Also es ist ein Thema, das ist komisch. Und stellt euch vor, im Gericht oder in der Gesellschaft, auch die Römer haben gerne geredet, kommt dieses Thema auf und man fragt sich, okay, was erzählt dieser Paulus, dass er den Tod verdient? Dann, okay, Jesus Christus, wer ist dieser Jesus Christus? Und die Leute erzählen, und du bist auf der Arbeit quasi, und deine Arbeitskollegen erzählen darum, hier habt ihr schon gehört, die neuesten Nachrichten, dass dieser Paulus, der ist angeklagt wegen Jesus. Und dann bist du als Christ dort und kannst du sagen, ja, wer ist dieser Jesus überhaupt? Das ist der und der und der. Und das ist die Situation, die Paulus hier eigentlich in den Versen beschreibt, dass dann auf einmal Menschen die Möglichkeit gehabt haben oder den Mut gehabt haben, über Jesus zu erzählen und sich das Evangelium so noch weiter ausgebreitet hat. Und weil für Paulus, wie er in Vers 20 sagt, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, für ihn an erster Stelle steht, freut es ihn. Er sagt, ja, ich sitze im Gefängnis, wahrscheinlich werde ich hingerichtet, aber sei es drum, Jesus wird groß gemacht. Und er sagt auch, dass er zu seiner Rettung umschlagen wird. Rettung sowohl durch Freispruch als auch Rettung durch Tod. Und was genau heißt das? Er erklärt es ein bisschen in den nächsten Versen, ab Vers 22. Ich lese weiter. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern dass ich euch erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Schon wieder das Thema Freude. Kommen wir nochmal zurück zu Vers 21, dieser markante Satz, Christus ist Leben, Sterben ist Gewinn für mich. Und kommen wir erstmal zu dem Punkt, Sterben ist Gewinn. Erstmal eine komische Aussage. Wie kann der Tod Sieg sein? Ist der Tod nicht die absolute Niederlage des Menschen? Ist es nicht die Niederlage des Menschen, dass er sein Leben verliert, dass er ein Verlierer ist? Dass Krankheit oder Schwäche stärker war als der Mensch? Und dass er es nicht geschafft hat, einen Prozess zu finden, der irgendwie den Alterungs- oder eine Methode zu finden, den Alterungsprozess zu stoppen. Ich meine, heutzutage gibt es Menschen, die lassen sich einfrieren, in der Hoffnung, dass eines Tages irgendwann mal die Technologie und die Wissenschaft so weit ist, sie wieder aufzutauen und dass sie alle Krankheit besiegen können und so weiter. Also diese Hoffnung haben Menschen, lassen sich deswegen einfrieren, in ihrem besten Alter. Deswegen, wie kann Sterben Gewinn sein? Und ich denke, Paulus hat etwas verstanden und verinnerlicht, womit viele, womit alle Menschen eigentlich zu kämpfen haben, aber womit auch viele Christen nicht wirklich begreifen vielleicht, was er begriffen hat. Und zwar sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 44, folgendes Gleichnis. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Oder es gibt diese eine Stelle, auch in Matthäus, seine Vater und seine Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagt Jesus. Und Paulus hat verstanden, was es heißt, dass Christus mehr wert ist und mehr Freude bringt als alles andere auf der Welt. Und das ist das, was er, ich gehe nochmal zurück auf Vers 23. Ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und Christus bei Christus sein. Das wäre für ihn alles. Bei Christus sein ist für ihn die größte Freude, die er sich vorstellen kann. Doch bezieht sich diese Freude, die er hat, die er in Christus findet, nicht nur auf irgendwas Zukünftiges. So ja, ne, ewiges Leben, frei von Schmerz, frei von Leid, frei von Tränen. Klingt super. Ist es das, was Paulus quasi sucht oder was ihn so erfreut? Ich denke nicht, weil er sagt auch, Leben ist Christus. Und für Paulus ist es ein klares Ziel. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier nicht, den habe ich gehabt, jetzt bin ich hier. So, Leben ist Christus, das heißt, er hat das klare Ziel, dass Christus groß gemacht wird. Das war sein Lebensinhalt. Und das bedeutete für ihn, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Und nicht nur kennenlernen, sondern dass die, genauso wie er sagt oft, seid meine Nachahmer, seid wie ich, so wie ich Jesus nachfolge, dass die nicht nur Jesus kennenlernen, sondern dass auch ihre Freude und ihre Zuversicht ganz in Christus finden. Er schreibt weiter im Philipperbrief, sagt der Philipperbrief ist voll von Freude. In Kapitel 3 geht es weiter. Verse 4 bis 8. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf die Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Oder noch ein weiterer Vers in Philipper 4, oder 2. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Bevor Paulus Jesus begegnet, hat er alles, was er sich erträumen könnte. Alles, was wir heutzutage sagen würden, ja, dem geht's gut. Der ist glücklich, der hat Freude im Leben. Er hatte die Gene, er hätte die Ausbildung, er hätte die Leistung, den Erfolg, das Ansehen, die Macht, alles. Er war auf dem steilen Weg nach oben und wahrscheinlich wäre er Hohepriester geworden, wenn er das gewollt hätte. Und all das, was er hatte, sagt er hier, ist für ihn jetzt Verlust, ist nichts mehr wert, ist Müll, wie die NGÜ sagt. Eigentlich steht da, ist Kot. So, also sehr schön umschrieben gerade. Es ist absolut nichts mehr wert für Paulus. Und das ist das, finde ich, das Erstaunliche, dass Jesus Christus für ihn etwas eine so große Freude geworden ist, wo man sich fragt, okay, alles was mir Freude macht, wie kann es etwas geben, das so viel mehr ist? Und wenn wir uns ein paar Aspekte angucken, die Paulus' Leben betreffen mit Jesus. Es gibt so eine Aufzählung in 2. Korinther, die ist ganz erstaunlich. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen, also 39 bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Und da geht noch weiter und weiter und weiter. Und mein Eindruck von dem, wie Paulus sein Leben war, das war nicht voller Freude. Paulus sein Leben war voller Gefahren. Und wenn wir mal kurz uns überlegen, okay, was ist das eigentlich Freude? Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, als Lachen, als Freudenschrei oder einem Handeln. Im weiteren Sinne kann auch der Auslöser einer Freude eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Der Begriff Glück wird manchmal im Sinne von Freude verwendet. Das sagt Wikipedia zu Freude. Und vielleicht auch die allgemeine Definition, die für uns so gilt. Eine Emotion, ein Gefühl. Ein Gefühl, und ein Gefühl kann man nicht kontrollieren. Ein Gefühl kann man nicht unbedingt erzwingen. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt wütend. Das ist ein kleines Kind, das mega süß ist, ich bin jetzt wütend. Funktioniert nicht. Und Freude ist ein Gefühl. Ist ein. Ja, ich kann nochmal vorlesen. Ja, kann ich. Sorry. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, als Lachen, als Freudenschrei oder einem Handeln. Im weiteren Sinne kann auch der Auslöser einer Freude eine frohe Stimmung oder ein frohes Dasein als Freude bezeichnet werden. Bitteschön. Genau, und wenn wir uns nochmal zurück in Korinther gehen, dann auch die Erinnerung an das, was Paulus erlebt hat, eine alte Narbe vielleicht, die durch die letzte Steinigung noch übrig ist, oder die letzte Auspeitschung, einer der 39 Hiebe. Wenn es wieder kalt ist und schmerzt, löst keine Freude aus. Ist für mich jetzt logisch gesehen kein Grund dafür, in Freude auszubrechen. Doch für Paulus, wo er in Philippa so oft davon redet, ist das alles Freude für ihn. Er sagt, okay, mein Grundzustand ist Freude. Und im Philipperbrief erwähnt er 16 Mal in 104 Versen das Wort Freude. Und es muss eine Freude sein, die wirklich alle anderen Freuden in unserem Leben, in seinem Leben, bei weitem in den Schatten gestellt hat. Es muss eine Freude sein, die absolut unabhängig ist von sämtlichen Umständen. Und genau diese Art von Freude will Jesus dir schenken. Diese Art von Freude, sagt er in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Es ist eine Freude Christi. Gehen wir weiter. Warum ist diese Freude Christi, überhaupt wichtig? Und ich möchte das Ganze an zwei Punkten klar machen. Erstens, denken wir zurück an den Anfang der Predigt. Es ist Gottes Herzensanliegen, dich mit Freude zu erfüllen. Gott möchte dir diese Freude schenken. Diese Freude, die alles andere übersteigt. Es ist sozusagen Gottes Wille. Der zweite Punkt ist ein Bild, das ich versuche jetzt aufzumalen. Und zwar ein Bild, ich weiß nicht, wer von euch mal das Privileg hatte, an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien zu sein. Warum erwähne ich das? An dieser Grenze sind die größten Wasserfälle der Welt. Die Iguazu-Wasserfälle, und man kann von beiden Seiten, also von Argentinien und von Brasilien, darauf zugreifen oder hinfahren. Und wenn man sich von Brasilien aus dann nähert, fährt man erst durch den Nationalpark, links und rechts Dschungel, sitzt in so einem Bus, und man kommt dann irgendwann am Ende der Straße an Und dann ist nicht so, Wasserfälle, nein, da gibt es noch einen Weg, den man gehen muss. Und wenn man diesen Weg geht, in irgendeiner Kurve, kommt dann dieses Bild. Und man sieht so Wasserfälle, man sieht hier so Plattformen. Und wenn man in einer größeren Gruppe sich bewegt, bleiben alle Menschen da stehen und machen Fotos und Fotos und Fotos und Selfies und Fotos und so weiter. Und hunderte von Fotos, tausende von Fotos. Doch der Weg geht weiter. Und geht weiter. Und man geht weiter und sieht dann noch mehr Wasserfälle. Noch einen Regenbogen. Blickt vielleicht zurück auf die alten Wasserfälle, die in einer noch schöneren Perspektive da sind. Und so langsam merkt man, okay, ich meine, Wasser erzeugt ein Geräusch, wenn es fällt. So ein Rauschen. Und dieses Rauschen wird immer lauter. Da ist so ein Rauschen, das hat man erst so unterbewusst wahrgenommen. Das wird immer lauter. Und so langsam kann man so sehen, da kommt irgendwie noch mehr. Noch so schön im Nebel und man blickt von Ferne darauf und da kommt noch mehr. Und dann geht der Weg weiter auf so Plattformen, die Wasserfälle gehen teilweise in zwei Stufen und dann auf der einen Stufe sind so Plattformen. Und dann steht man auf diesen Plattformen und denkt sich, wow, mach noch mehr Fotos. Und noch mehr Fotos. Jetzt ein guter Abschluss, noch ein drittes Bild letztes Bild von der argentinischen Seite. Da sieht man das dann von der Perspektive. Gigantisch. Man ist nur voller Staunen. Und dann fährt man nach Hause und guckt sich die Fotos an. Und guckt, da am Anfang waren auch noch Wasserfälle. So kleine, süße. Davon haben wir hunderte von Fotos gemacht. Hätte ich gewusst, dass die vorher nur so sind und nachher so, dann hätte ich vielleicht meine Speicherkarte für später aufgehoben. Und ich denke, so ähnlich ist es auch mit der Freude, die Gott uns schenken möchte. Dass die Freude, die wir jetzt schon haben dürfen, sind wahre Freuden. Sind Freuden, die wir genießen sollen. Sind Freuden, die uns glücklich machen sollen. Aber es gibt etwas, das so viel gigantischer ist. Und für Paulus war es so, als er das gesehen hat, hat er alles andere vergessen. Er sagt, okay, das ist alles, was schön gewesen, aber es ist nicht wert im Vergleich zu diesem hier. Zu den Freuden, die Gott uns schenken möchte. Dieser tiefen Freude in Christus. Und ich denke auch, dass viele Christen sich mit wenig zufrieden geben. Das ist schön genug. Und ich bezeichne mal das hier als ewiges Leben. Denkst du, wie kann man diesen Vergleich ziehen? Für viele ist es okay, das ewige Leben, das reicht mir. Ich meine, ich will das ewige Leben jetzt nicht runterreden und sagen, das ewige Leben ist ein gigantisches, wunderbares Geschenk Gottes an uns, an dem wir uns erfreuen dürfen und das Anziehungskraft hat, ja. Aber was ist, wenn Gott uns noch viel mehr geben möchte? Was ist, wenn wir nur darauf denken, okay, ein Leben nach dem Tod, wenn das ist, wie als wenn ich Millionär wäre und wie ein Bettler leben würde. Dass so viel mehr ist, was Gott mir geben möchte. Schon jetzt und hier. Diese Freude. Und jetzt kommt vielleicht so die interessanteste Frage. Wie bekommt man diese Freude? Und Jesus sagt in Matthäus 5, 46, fortfolgende, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Nationen dasselbe? Das heißt, er sagt, wenn man Gutes tut, denen, die einem Gutes tun, macht jeder, ist nichts Besonderes. Aber er fordert auf, denen Gutes zu tun, die einem nichts Gutes wollen. Und zwar nicht nur widerwillig, etwas über sich ergehen zu lassen, sondern auch noch, jetzt leide ich wegen Christus, wenn wir an Paulus denken, jetzt leidet Paulus wegen Christus, aber, also freiwillig, oder Christus sagt ihm, du wirst für mich leiden. Und er soll jetzt nicht nur das Ganze über sich ergehen lassen, sondern er soll auch seinen Peinigern etwas Gutes tun. Und zwar aus Freude soll er das tun. Woher bekomme ich diese Freude? Und ich habe vier Punkte. Erstens, Lukas 6, 22. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft. Denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel und ebenso taten ihre Väter dem Propheten. Jesus sagt hier, es gibt einen Lohn im Himmel. An mehreren Stellen sagt er das, es gibt einen Lohn im Himmel. Alles, was wir jetzt aufgrund meines Namens erleiden müsst, was ihr in meinem Namen tut, es gibt eine Belohnung. Auch wenn ihr euer Mitmenschen Gutes tut, wenn ihr aufräumt und es sieht keiner, wenn ihr, habt bestimmt mehr Beispiele im Kopf, als ich gerade im Kopf habe, es gibt einen Lohn. Und der Lohn ist nicht hier, der Lohn ist im Himmel, aber der Lohn ist da. Und der Lohn ist ein Grund dafür, woher diese Freude kommen kann. Zweitens, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Freude. Die Frucht des Geistes ist Freude. Ich meine, spätestens jetzt, eigentlich sollte schon jedem klar sein, dass diese Freude nichts Natürliches ist, etwas, das wir erzwingen können. Und dass die Freude von Gott kommt. Dass die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Dritter Punkt, 2. Korinther 1, 24. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben. Das schreibt Paulus über die Apostel an die Gemeinde in Korinth. Mitarbeiter an eure Freude. Das heißt, die Gemeinde, Mitmenschen, Geschwister im Glauben, sind eine Quelle der Freude. Sollen einander zur Freude ermutigen, zur Freude hinführen. Dass wir auf die Freude schauen und nicht nur auf die Strapazen. Und der vierte Punkt, Jakobus 1, 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Versuchungen und Anfechtungen sind eine Quelle des Glaubens, der Freude und auch des Glaubens, aber der Freude. Und ich möchte die Antwort auf diese Frage mit zwei Zitaten von Georg Müller. Ich weiß nicht, wer von euch Georg Müller kennt. Es gibt so einige Georg Müller-Schulen in Deutschland, christliche Schulen. Georg Müller war ein Mann, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, in England, und der Waisenhäuser gegründet hat und über 10.000 Waisenkinder beaufsichtigt hat. Und dieser Mann sagt Folgendes mit 76 Jahren: Ich sah deutlicher denn je, dass die erste große und hauptsächliche Angelegenheit, der ich mich jeden Tag widmen sollte, war, eine Seele zu haben, die Freude am Herrn hat. Er sagt eigentlich, jeden Morgen, als ich aufgestanden bin, war meine erste Aufgabe, meine Freude in Jesus zu finden. Alle anderen Aufgaben, die folgten den Tag, waren zweitrangig. Erst dann, wenn diese Freude da ist, dann ist alles andere gut. Und an anderer Stelle sagt er, je mehr wir über Gott wissen, desto glücklicher sind wir. Unsere wahre Freude begann, als wir Gott ein wenig kennengelernt haben. Und je besser wir ihn kennengelernt haben, desto mehr wurden wir wahrhaft glücklich. Was wird uns im Himmel überaus glücklich machen? Es wird die bessere Kenntnis Gottes sein. Kommen wir zum letzten Punkt. Welche Auswirkungen das Ganze? Und eine Freude, die Gott uns schenken möchte, ist eine Freude frei von Umständen. Es gibt in Habakuk einen Vers, den habe ich hier aufgeführt, der erinnert mich sehr an dieses Jahr. Denn der Feigenbaum grünt nicht und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Warum dieses Jahr? Dieses Jahr war warm, war heiß. Die Bauern beklagen sehr wegen Dürre und Ernteausfall und allem. Das gab es damals auch schon. Und Habakuk schreibt hier, ja, es ist schlimm. Und ich könnte jammern, aber ich tue es nicht. Ich freue mich am Herrn, weil es mehr ist als Speis und Trank. Und diese Freude, die frei von Umständen ist, die kommt von Gott. Jesus sagt, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Oder Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott schenkt diese Freude. Und er will sie dir schenken. Und das Schöne ist, diese Freude, die kann dir nicht geraubt werden. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen, sagt er vor der Kreuzigung. Und zum Schluss, zwei Punkte, Freude im Alltag. Wie kann ich diese Freude im Alltag haben, im Alltag erfahren, mich an den Alltag daran erinnern? Und zwar, wenn man sich bewusst macht, welche Auswirkungen Christi Werk, Christi sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, welche Auswirkungen das hat auf die Freuden, die du in deinem Alltag erleben kannst. Ein paar Beispiele. Beim täglich Brot oder täglich Müsli, wie auch immer. An den Leib Christi denken, dass Jesus für dich gestorben ist. Er sagt hier, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben ist, das Abendmahl, das letzte Woche gefeiert haben. Jedes Essen kann mich daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben ist und ich das jetzt frei sein kann von Schuld. Ein Grund zur Freude. Und bei jedem Glas Wasser, das ich trinke, denke ich nicht an Wein, sondern ich denke daran, dass Jesus die Quelle des lebendigen Lebens ist, lebendigen Wassers. Und dass er mich sättigen wird und mir zu trinken geben möchte. Dass Gott Arbeit geschaffen hat, nicht als Qual und Folter, sondern als Beschäftigung. Dass wir darin uns kreativ ausleben können. Dass ich Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen kann, ohne mir groß Sorgen machen zu müssen. Dass ich in den Urlaub fahren kann, weil ich weiß, Gott herrscht. Ganz egal, wo ich bin. Ob ich hier in Deutschland bin, ob ich in Israel bin, in Südostasien oder in Brasilien. Und der letzte Punkt, Freude im Leid. Paulus hat viel Leid erlitten. Und ich möchte jetzt am Ende nochmal klar machen, dass das Leid, das du vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, in der Vergangenheit oder in der Zukunft erleiden wirst, echt ist. Es ist echt. Es ist echter Schmerz und tut weh. Es ist nicht meine Absicht, dir einzureden, dass du das Leid zur Seite schieben sollst und sagst, hier, Marc hat gesagt, freu dich. Nein, der Schmerz ist da. Aber ich wünsche dir auch, dass da mehr ist als nur Schmerz. Dass du in deinem Leid noch viel tiefer sitzende Freude erfährst. Mein letztes Bild ist Israel in der Wüste. Israel in der Wüste, Israel, das Volk Israel, das aus Ägypten herausgeführt worden ist, wo es in Sklaverei und Knechtschaft gelebt hat, ist so nah bei Gott und geht durch die Wüste durch und jammert und jammert und jammert. Wenn wir doch in Ägypten geblieben, hätten wir Fleisch, hatten wir Wasser. Hier haben wir nur dieses Manna, dieses Brot, jeden Tag das Gleiche. Entweder kommt mal eine Wachtel vorbeigeflogen. Hey, wenn ich mir zwei nehme, dann stirbt, dann verfolgt die eine auch noch. Dass wir nicht nur an das zurückdenken, was vielleicht irgendwie eine Freude war für uns, sondern dass wir auf das blicken, sozusagen auf unser rotes Meer, auf dein rotes Meer, das Meer, durch das Gott dich geführt hat. Da, wo Gott sich in deinem Leben offenbart hat. Dass du auf dein verheißenes Land blickst. Nicht nur auf das, was die Strapazen, die vielleicht jetzt sind, sondern dass da mehr ist. Ich möchte abschließen mit den Worten des Paulus aus Philipper 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Geben und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.